ARD Sounds.
Wir sprechen heute über die schlimmste aller denkbaren Situationen, die es für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer gibt. Du fährst auf dem Radweg, radelst entspannt auf einer grünen Welle, siehst deine nächste Ampel schon auf grün umspringen, machst alles richtig, aber die Wand, die die ganze Zeit neben dir herfährt, also dieser meterhohe 40-Tonner, der dich schon eine ganze Weile begleitet, der hat dich nicht auf dem Zettel. Er biegt an dieser für dich und aber auch für ihn grünen Ampel rechts ab. Er begräbt dich im toten Winkel unter seinem LKW.
Solche Unfälle passieren immer versehentlich. Ein Moment abgelenkt oder wohl eher nicht richtig hingeschaut. Und schon ist es passiert. Niemand will das. Und die Fahrer, denen sowas passiert, die leiden oft auch selbst unter den wirklich schlimmen Folgen, die sie verursacht haben. Das ist die Situation, in der im Gericht dann alle aufeinandertreffen. Die Fahrer mit den Familien der Opfer. Und dann, wie gehen die Gerichte mit solchen Fällen um? Was ist eine angemessene Reaktion auf Fälle, die immer etwas zutiefst Tragisches haben? Wir wollen euch mit dieser Folge aufzeigen, wie die Strafen in solchen Fällen aussehen.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo, mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin und Juristin in Hamburg. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die Gerichtssäle und erzähle euch von meinen spannendsten Fällen.
Mein Name ist Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jede zweite Woche hört ihr hier eine neue Folge aus dem Gerichtssaal 237. Also am besten abonniert ihr uns in der ARD Sounds App. Dann hört ihr uns nämlich immer zwei Wochen früher als auf allen anderen Plattformen. Schon die nackten Zahlen, Elke, sorgen dafür, dass es mir die Kehle zuschnürt. Alleine 2025 waren es 11 RadfahrerInnen, die bei so einem oder einem irgendwie sehr ähnlichen Unfall ihr Leben gelassen haben. Wenn man sich mal in dieser nüchternen Statistik verliert, dann sieht man, dass die Zahl der Verkehrstoten zwar kontinuierlich kleiner wird, aber die, die ihr Leben lassen, das sind halt eigentlich immer die sogenannten ungeschützten VerkehrsteilnehmerInnen, sprich die, die entweder mit dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Also ja, die Autos werden immer sicherer, das schützt aber eben nicht das Kind auf seinem Fahrrad. Und bislang sieht es auch nicht so aus, als ob sich diese Statistik in diesem Jahr besser lesen lassen wird. Es ist nur ein paar Wochen her, dass ein gerade mal 11-jähriger Junge in Hamburg-Wilsdorf von einem LKW erfasst wurde. Helllichter Tag, 15 Uhr, das Kind war mit Helm auf dem Kopf unterwegs. Er hat nichts, aber auch wirklich gar nichts falsch gemacht und trotzdem hat er im toten Winkel des LKW sein Leben gelassen. Von einer Sekunde zur nächsten aus dem Leben gerissen. Also wieder eine Stelle mehr in Hamburg, an der jetzt eins der weißen sogenannten Ghostbikes steht. Eine Mahnwache, ein stilles Zeichen, das der ADFC für im Straßenverkehr verstorbene RadfahrerInnen setzt. Und quasi noch während der Mahnwache für das Kind stirbt der nächste Radfahrer. Diesmal trifft's einen 53-jährigen Mann. Auch er saß auf seinem Rad, auch er hat nichts falsch gemacht, hat das dramatische Pech, dass ein LKW rechts abgebogen ist und der Fahrer ihn übersehen hat. Einfach so. Eine Sekunde, die der Mann am Lenkrad nicht hinguckt, die er einmal zu wenig auf den toten Winkel achtet. Wie viele Beispiele soll ich dir aufzählen, Elke? Noch den 7-Jährigen aus Volksdorf, der mit seinem Vater auf dem Weg zur Schule war und nach der Kollision mit so einem rechtsabbiegenden Riesentrumm an seinen schweren Kopfverletzungen noch vor Ort gestorben ist? Oder vielleicht noch die 52-jährige Frau, die auf der Sievekingsallee in Hamburg-Hamm, die von einem 40-jährigen Lkw-Fahrer erfasst wurde? Auch sie starb noch am Unfallort. Und die Polizeiberichte, die lesen sich immer sehr, sehr ähnlich. Nach ersten Erkenntnissen, Rechtsabbieger, toter Winkel, Notarzt, Seelsorge vor Ort. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr gut lesen.
Ich würde mal exemplarisch einen Fall rausgreifen, der 2023 in Hamburg passiert ist. Genauer am 29. August 2023, an einem Dienstagnachmittag. Und zwar spielt das Ganze in Großflottbeck. Das ist ein Stadtteil im Westen von Hamburg, gelegen zwischen Altona und Blankenese. Das ja, kennt man vielleicht vom Namen her auch über Hamburg hinaus. Es ist da am Nachmittag kurz nach 16 Uhr. Wir befinden uns auf der Ostdorfer Landstraße.
Das ist tatsächlich eine der wirklich großen Verkehrsachsen der Stadt. Wer aus dem Westen nach Hamburg reinkommt, der fährt fast zwingend über die Ostdorfer. Sie wechseln dann und wann mal den Namen, wird zur Stresemannstraße, zur Budapester, führt am Michel vorbei. Also wirklich durch die ganze Stadt. Ich habe übrigens mal gelesen, Elke, dass mehr Verkehr über die Ostdorfer führt als über den Brenner. Also man kann sie tatsächlich schon sehr viel befahren nennen.
Ja, und das wird sie an jenem Nachmittag auch gewesen sein. Da ist ein Schüler unterwegs. Wir nennen ihn hier Titus. Titus ist 15 Jahre alt. Er fährt mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg auf der richtigen Seite, also rechts neben der mehrspurigen Straße. Zeitgleich ist an diesem Nachmittag der Fernfahrer Robert unterwegs. Auch seinen Namen haben wir hier geändert. Robert ist 67 Jahre alt. Er sitzt in einem Sattelzug. Das sind diese wirklich schweren Fahrzeuge, die keine eigene Ladefläche haben, sondern die sich im Grunde aus mehreren Teilen zusammensetzen. Also vorne aus diesem Fahrerhaus, das ist die sogenannte Zugmaschine, und dem Sattelauflieger, der über so eine bestimmte Kupplung da anmontiert ist. In so einem Sattelzug jedenfalls sitzt also Robert. Und sein LKW, der ist sogar noch länger und schwerer. Der zieht nämlich auch noch einen Anhänger hinter sich her. Alles in allem ist dieser Koloss fast 19 Meter lang, 40 Tonnen Gewicht. An diesem Nachmittag soll Robert etwas zu einer Baustelle bringen. Auf dem Weg dahin hat er sich aber erstmal ein bisschen verfahren. Als ihm das bewusst wird, da dreht er und fährt auf die Ostdorfer Landstraße. Da hat er dann spontan eine Idee. Dieser schwere Anhänger, den er hinter sich herzieht, der ist leer. Und Robert entschließt sich, den dann auf dem Parkplatz eines Supermarktes abzustellen, um mit seinem Sattelzug so ein bisschen beweglicher zu sein und besser an die Baustelle ranzukommen. Dafür biegt er plötzlich von der Fahrbahn der Ostdorfer Landstraße nach rechts ab. Dabei kreuzt er den rot markierten Radweg, genau in dem Moment, in dem Titus darauf am Supermarkt vorbeifahren will. Der schwere Sattelzug erfasst mit dem vorderen rechten Bereich das Fahrrad von Titus. Die Details, die lassen wir hier weg, nur so viel. Titus wird so schwer verletzt, dass er den Unfall nicht überlebt.
15 Jahre, Elke. Titus ist am Tag seines Unfalls genauso alt, wie mein Sohn damals auch war. Ich habe es damals nicht gut ausgehalten und kann es jetzt irgendwie auch noch nicht richtig gut. Titus ist auf dem Fahrrad unterwegs, überrollt von einem Sattelschlepper. Das ist David gegen Goliath. Titus hat überhaupt gar keine Chance.
Nein, die hatte er nicht. Das ist ja die wirklich klassische Konstellation. Also sowieso immer, ne? Wenn ein Fahrrad und ein Auto kollidieren. Die RadfahrerInnen sind einfach die Schwächeren. Sie können schon technisch kein Autofahrer oder eine Autofahrerin überrollen und totfahren. Das Machtverhältnis ist einfach von vornherein klar. Wenn es zum Zusammenstoß kommt, zieht immer der Radfahrer oder die Radfahrerin den Kürzeren. Immer, ausnahmslos. Und das ist bei einem Lastwagen ja nochmal sehr viel eindeutiger so.
Ein stählerner Koloss gegen eine völlig ungeschützte Person. Damit könnte ja eigentlich auch juristisch schon einiges klar sein. Und trotzdem, die Polizei ermittelt in jedem Fall wieder ganz akribisch. Was sind denn da eigentlich die Fragen, denen Sie da nachgehen?
Na, die Polizei rekonstruiert haarklein, wie das alles genau abgelaufen und passiert ist. Robert hat Titus auf seinem Fahrrad ja offenbar nicht gesehen. Da schließt sich natürlich die Frage an, warum denn nicht? Also wie konnte das passieren? Hat er vielleicht gar nicht auf den Radweg geachtet?
Ja, das dürfte ja wohl jetzt in dem Fall des unseren Szenarios das Wahrscheinlichste sein.
Ja, das denke ich schon auch. Es gibt aber trotzdem ja auch noch andere denkbare Szenarien. Also hat Robert vielleicht nach rechts geschaut und Titus trotzdem nicht gesehen? Man weiß ja, dass es bei LKW den sogenannten toten Winkel gibt. Da wäre dann sicher die Frage, wie er sich hätte verhalten müssen, um dieses Risiko des toten Winkels auszuschließen. Da sind wir dann beim Thema Tempo. War er vielleicht zu schnell, um noch abbremsen zu können? Oder ein weiteres denkbares Szenario: Er hat den Radfahrer gesehen und ist trotzdem gefahren, nach dem Motto, ich groß, der klein, also hat er gefälligst anzuhalten und mich vorzulassen.
Also schon durchaus Varianten, die juristisch anders bewertet werden müssen. Aber für die Familie von Titus wird es ja am Ende ziemlich egal sein. Die werden nie wieder ihres Lebens froh.
Ja, es ist einfach komplett schrecklich, sich das vorzustellen. Also wirklich sehr, sehr schlimm. Aber für die ErmittlerInnen ist es schon wichtig, rauszufinden, was genau passiert ist und wie sowas Schlimmes eben auch passieren konnte.
Ja, das verstehe ich schon. Ist ja auch sicher wichtig. Und trotzdem, ich erinnere mich noch sehr genau an diese große Mahnwache, die eine Woche nach dem Unfall eben genau an der Unfallstelle stattgefunden hat. Und da hat sich für solche Details wirklich niemand interessiert. Ich muss mal sagen, Elke, dass mir selten was so unter die Haut gegangen ist wie diese Mahnwache. Ich weiß noch, dass wir von dort live gesendet hatten und ich gerade eben so durch die Schalte gekommen bin, bevor es mich wirklich regelrecht zerrissen hat. Ich bin da total in Tränen ausgebrochen. Das waren so viele junge Menschen, all seine weinenden KlassenkameradInnen, Freunde, Freundinnen, Familie. Es waren wahnsinnig viele da, alle haben geweint, alle hatten rote Augen. Augen. Und dann wurde die Osdorfer Landstraße für einen Moment gesperrt. Und ich hatte ja gerade gesagt, ne, Osdorfer Landstraße, da ist so viel Verkehr wie auf dem Brenner. Will sagen, das ist eine sehr viel befahrene Straße, die dann plötzlich stillstand. Da haben alle Menschen ihre Fahrräder auf die Fahrbahn gelegt und sich selbst daneben gelegt. Und dieses Bild, Elke, diese vielen Fahrräder, zum Teil auch Kinderfahrräder und dann die daneben liegenden schutzlosen Kinder, das dazu noch mein gleichaltriger Sohn, das war schon harter Tobak.
Ja, glaube ich sofort. Solche Geschichten haben ja immer viele verschiedene Ebenen und da ist natürlich erstmal diese emotionale, es ist ja kaum auszuhalten, auch wenn du das jetzt nochmal schilderst, Jahre später. Dann gibt es natürlich immer noch eine politische Ebene. Wie kann sowas immer wieder passieren? Du hast ja vorhin mehrere Fälle erzählt, Anna. Da ist natürlich die Frage, was kann und muss doch auch wirklich zwingend getan werden, um Radfahrende besser zu schützen? Also wie können die Radwege und die Straßen für die schwächsten Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer sicherer gemacht werden? Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, die juristische Ebene. Wer trägt bei sowas die Schuld und was ist eine angemessene Reaktion darauf? Hier in unserem Fall machen sich die Ermittlerinnen und Ermittler also ans Werk. Das sieht dann erstmal so aus, dass sie die Unfallstelle gründlich untersuchen. Das erste Mal natürlich direkt nach dem Unfall. Die Polizei hat da Sachverständige und Kriminaltechniker dazu gerufen, die versuchen zu rekonstruieren, was da passiert ist. Dafür nutzen sie zum Beispiel so einen 3D-Scanner, der die Unfallstelle und auch die Position des LKW und des Fahrrads genau abbildet. Gleichzeitig schickt die Polizei auch den Polizeihubschrauber Libelle hoch, der von oben aus der Luft Aufnahmen der Unfallstelle macht. Eine Sache wird da sehr schnell klar, dafür hätte man dann nicht mal diese ganze aufwendige Technik gebraucht. Robert, der Lkw-Fahrer, der hätte überhaupt nicht auf den Supermarktparkplatz abbiegen dürfen. An der Einfahrt steht nämlich ein Schild, das klar zeigt, dass nur kleinere Transporter auf den Parkplatz fahren dürfen. Solche bis maximal 3,5 Tonnen Gewicht. Zur Erinnerung, er hatte 40 Tonnen.
Stimmt, das war auch durchaus Thema bei der Mahnwache. Diese beiden Schilder, die sind tatsächlich überhaupt nicht zu übersehen. Die hängen übereinander an so einem Verkehrsmast, oben ein rot eingekreister LKW, also ein LKW-Verbotsschild und darunter eine dicke, auch rot eingekreiste 5, also maximal darf hier mit 5 Kilometern pro Stunde gefahren werden.
Genau, also da liegt auf jeden Fall schon mal ein schwerer Fehler von Robert vor. Die Ermittlungen an der Unfallstelle gehen aber auch noch weiter. Am nächsten Tag wird dafür sogar die Osdorfer Landstraße teilweise abgesperrt. An diesem dann Mittwochnachmittag kommt die Polizei nämlich mit Experten von so einer Prüfgesellschaft dahin, also zu der Einfahrt auf den Supermarktparkplatz an der Osdorfer Landstraße. Da sind jetzt auch Polizisten der Verkehrsdirektion dabei, die sich auch mit so einem Schwerlastverkehr auskennen. Und die stellen den Unfall tatsächlich nochmal nach, also wirklich auch mit dem Original-LKW.
Wird der da extra für dieses Nachstellen wieder hingefahren?
Nee, der hatte die Nacht über auf dem Supermarktparkplatz geparkt. Da musste der Fahrer ihn nach dem Unfall dann abstellen. Jedenfalls sehen die Untersuchungen jetzt so aus, dass die Prüfer mit dem Laster nochmal die Osdorfer Landstraße ein Stück lang fahren und dann auf den Parkplatz abbiegen. Die fahren da natürlich super langsam, ne? Also Meter für Meter und bleiben immer wieder stehen, weil andere Prüfer gleichzeitig ein Fahrrad da auf dem Radweg in verschiedene Positionen bringen. Damit testen sie, ob und wann und wie der Lkw-Fahrer Titus auf seinem Rad hätte sehen können und müssen.
Ich finde, Elke, hier könnte man mal ganz kurz über diese sogenannten AAS sprechen, diese Abbiegeassistenzsysteme. Das wird vielen von euch jetzt nicht ganz neu sein. Das sind technische Systeme, also Sensoren, die mittels Radar, Kameras und auch Ultraschall die Beifahrerseite bzw. halt den toten Winkel in der Beifahrerseite überwachen. Da wird dann der Lkw-Fahrer oder die Fahrerin mit einem visuellen und auch einem akustischen Zeichen gewarnt, wenn sich Menschen, das ist dann egal, ob sie zu Fuß oder per Fahrrad sind, wenn sich Menschen in diesem Bereich befinden. Und ich saß tatsächlich letzte Woche mal auf so einem Fahrersitz von so einem hochmodernen Truck. War tatsächlich beeindruckend. Also eine Wahnsinnstechnik, die dich da umgibt. Allerdings sind da auch immer noch eine jede Menge Spiegel. Ich glaube, ich habe nachgezählt, es waren 6 oder 7, die man da jederzeit im Blick halten muss. Ich habe echt sofort gedacht, das ist schon eine krasse Verantwortung, mit so einem 40-Tonner durch Hamburg zu fahren. Immer im Stau, durch unübersichtliche Baustellen, die vielen genervten AutofahrerInnen um dich rum. Also tauschen möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Und bei Neufahrzeugen sind diese Abbiegeassistenzsysteme Biegeassistenten in Europa natürlich lange schon verpflichtend. Also ohne die kannst du deinen LKW gar nicht zulassen. Das sind EU-Richtlinien, die natürlich auch bei uns umgesetzt werden. Was es allerdings nicht gibt, das ist eine allgemeine Nachrüstpflicht. Das fordert unter anderem der ADFC natürlich inzwischen sehr laut und auch immer wieder. Also ich würde mal vermuten, Robert hatte ihn nicht, diesen Abbiegeassistenten.
Nee, der hatte keinen. Man weiß aber allerdings auch, dass man sich auf diese Abbiegeassistenten auch nicht hundertprozentig verlassen kann. Also bei einem der Unfälle, die gerade dieses Jahr in Hamburg passiert sind, da soll der Lkw-Fahrer sogar einen Abbiegeassistenten gehabt haben. Und es ist trotzdem passiert. Es war trotzdem ein tödlicher Unfall. Im Fall von Robert kommt die Staatsanwaltschaft jedenfalls zu dem Schluss, dass er auf jeden Fall gegen Sorgfaltspflichten verstoßen hat. Und sie klagt ihn wegen fahrlässiger Tötung an.
Und an dieser Stelle habe ich noch einen wirklich spannenden Podcast-Tipp für euch. Im August 2019 erschüttert ein Mord im Berliner Tiergarten die Öffentlichkeit. Ein russischer Geheimagent tötet einen Mann. Er wird als Tiergartenmörder verurteilt, aber nach nur 5 Jahren im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland, Deutschland und den USA wieder freigelassen. Warum lässt Deutschland einen Mörder laufen? Welche Rolle spielen die Interessen Russlands und der USA bei so einem Gefangenenaustausch? Franka Hennes geht diesen Fragen nach und bringt dabei einiges ans Licht, was sonst nur in abgeschlossenen Hinterzimmern besprochen wird. Dafür spricht sie mit 3 ehemals in Russland inhaftierten Deutschrussen, die bei diesem Gefangenenaustausch freikamen. Und außerdem spricht sie noch mit ehemaligen Regierungsvertretern der USA und auch Deutschlands. Und dazu gehört übrigens auch Ex-Kanzler Scholz. Also wirklich spannend und exklusiv. All das hört ihr im Podcast 11KM Stories, Schattendeals, Putins Geiseln. Zuerst natürlich bei ARD Sounds. Und den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Und dann kommt der Tag, an dem Robert sich vor Gericht verantworten muss. Am 19. September 2024 beginnt der Prozess, und zwar nicht im Gerichtssaal 237. Verhandelt wird vor dem Amtsgericht Altona. Es geht ja um Fahrlässigkeit, deshalb Amtsgericht und nicht Landgericht.
Robert ist inzwischen 68 Jahre alt. Er ist ein leicht stämmiger Typ und sitzt da in einem kurzärmeligen, weißkarierten Hemd. Er atmet schwer. Der Staatsanwalt verliest die Anklage. Er wirft Robert die fahrlässige Tötung von Titus vor. Er beschreibt erst nochmal, welche Ausmaße der LKW hatte. Der war genau 18,96 Meter lang. Der Staatsanwalt sagt, dass Robert mit dem LKW mit 11 Kilometer pro Stunde von der Ostdorfer Landstraße nach rechts auf den Parkplatz abgebogen ist.
Also erstmal klingt 11 km/h jetzt ja nicht besonders schnell, aber für LKW gelten natürlich andere Temporichtlinien als für PKW.
Ja, so ein Koloss wie dieser Sattelschlepper von Robert, der ist ja viel schwerfälliger als ein kleiner PKW. Der ist halt überhaupt nicht wendig und hat natürlich auch eine ganz andere Schwerfälligkeit beim Bremsen. LKW-Fahrende, das habe ich schon in mehreren Prozessen gehört, die müssen sich beim Abbiegen auf Kreuzungen und wohl auch auf Parkplätze mit Schrittgeschwindigkeit rantasten oder vortasten. Das ist so eine Formulierung, die ich in Prozessen immer wieder höre. Robert jedenfalls ist mit 11 km/h von der Hauptstraße abgebogen. Und das sagt der Staatsanwalt, obwohl er überhaupt nicht auf dem Parkplatz hätte fahren dürfen. Er spricht in der Anklage von einer vermeidbaren Unachtsamkeit. Titus, der sei auf seinem Fahrrad gut zu sehen gewesen. Der Radweg, der war frei einsehbar. Es haben nicht mal Autos am Straßenrand geparkt, was die Sicht ja vielleicht hätte einschränken können. Und der Radweg, der hebt sich auch noch rot von der grauen Straße ab. Er ist also wirklich deutlich zu sehen. Also der Staatsanwalt, der sieht ganz klar einen Sorgfaltspflichtverstoß bei Robert und damit eben auch eine fahrlässige Tötung.
Nach dem Staatsanwalt darf sich wie immer der Angeklagte äußern, also ist Robert jetzt an der Reihe und er nutzt es auch. Er schildert, wie es aus seiner Sicht gewesen ist. Klingt das dann ganz anders?
Also er schildert erstmal, dass der Unfall in seiner normalen Arbeitszeit passiert ist. Er war ja auf dem Weg zu einer Baustelle, um da was abzuliefern. Robert erzählt, dass er erst von der falschen Seite an die Baustelle rangefahren ist. Deshalb hat er dann gedreht und ist auf die Ostdorfer Landstraße. Er kommt dann zu dem Moment, als er auf den Parkplatz abbiegen wollte. Er sagt, ich habe geguckt und geblinkt und bin dann erst rumgefahren. Er sagt, ich habe keinen gesehen. Und an der Stelle bricht er dann auch in Tränen aus. Dann spricht er weiter. Was dann passiert ist, das formuliert er so. Dann schuckelte das Auto. Irgendjemand draußen habe etwas gerufen und, Zitat Robert, ich habe noch gedacht, was ist denn hier los?
Boah, also ich meine, wenn Robert schon in Tränen ausbricht, wie schlimm muss es dann erst für Titus Eltern sein? All das nochmal zu hören und zu durchleben, sind die denn überhaupt anwesend?
Nee, die Familie von Titus ist nicht beim Prozess, die tun sich das nicht an. Der Richter fragt Robert dann, ob er nicht das Schild gesehen habe an der Einfahrt zum Parkplatz, dass LKW da ja sowieso verboten seien. Und auf dem Schild wird wohl sogar auch noch ein Schritttempo von 5 km/h vorgeschrieben. Dazu sagt Robert, er habe den Anhänger seines Sattelschleppers auf diesem Supermarktparkplatz abstellen wollen.
Naja, eine Antwort auf die Frage ist das jetzt aber nicht.
Nee, aber es ist seine Antwort. Wir erfahren dann noch so ein paar persönliche Dinge über Robert. Er ist seit 48 Jahren Lkw-Fahrer. Jetzt ist er eigentlich schon in Rente, er fährt aber trotzdem noch. Nach dem tödlichen Unfall ist er erstmal für 4 Monate ausgefallen. Er war in psychologischer Behandlung. Erst 6 Wochen in einer Klinik und danach dann ambulant. Ein paar Monate später ist er dann aber doch wieder in einen Lkw eingestiegen. Und jetzt fährt er auch wieder und das Ganze in Vollzeit. Und jetzt kommt noch so ein Detail, dass ich in diesem Prozess nicht verstehe und auch in vergleichbaren Prozessen irgendwie nie nachvollziehen kann. Sein Führerschein war ihm nach dem Unfall nämlich nur für 6 Wochen weggenommen und beschlagnahmt worden. Also sprich, er hätte eigentlich 6 Wochen nach dem Unfall direkt wieder einsteigen und weiterfahren können.
Ja, das klingt für mich auch verrückt. Nach Roberts Aussage geht es im Amtsgericht Altona weiter mit dem Gutachten des Verkehrssachverständigen. Das ist ein wichtiger Moment im Prozess. Vor allem, Elke, kann ich mir vorstellen, dass das nach all diesen Emotionen vielleicht auch wieder ein bisschen Sachlichkeit in den Saal bringt.
Ja, also die Gutachten der Verkehrssachverständigen, die sind in diesen Prozessen immer ganz zentral. Es geht ja im Kern um die Frage, hat der Fahrer was falsch gemacht und damit gegen seine Pflichten verstoßen? Und diese Sachverständigen, die haben eben den Unfallort vermessen, haben die Bremsspuren untersucht und all sowas. Hier kommt jetzt also auch der Verkehrssachverständige. Er stellt sich vor als Experte für Unfallrekonstruktion. Er war von der Polizei direkt nach dem Unfall dazugerufen worden, ist also quasi noch in die Unfallsituation mit reingekommen und hat da auch noch alles gesehen. Er schildert erstmal, wie die Situation ausgesehen hat, in die er da gekommen ist. Er sagt, der LKW war mit dem vorderen Teil, also dem Fahrerhaus, nach rechts abgebogen. Der Anhänger, der stand aber noch auf der Ostdorfer Landstraße. Dieser Sachverständige, der hat auch das Fahrrad von Titus da noch liegen sehen. Er sagt, das Rad habe massive, Zitat, Überrollschäden gehabt. Der LKW, der habe das Fahrrad mit seinem vorderen rechten Reifen erfasst. Das Fahrrad sei dann nach rechts gekippt, ja, und dann überrollt worden. Der Sachverständige war auch an dem Tag darauf dabei, als der Unfall vor Ort nachgestellt wurde. Er schildert, dass da jemand sogar ähnliche Kleidung getragen habe wie Titus am Tag davor, um wirklich alles so realitätsgetreu wie möglich rekonstruieren zu können. Sie seien bei ihrem Versuch davon ausgegangen, dass Titus mit seinem Fahrrad zwischen 15 und 20 Kilometer die Stunde gefahren sei. Und er sagt, wenn man vom LKW aus den Radweg ein paar Sekunden vor dem Abbiegen beobachtet, durch den Seitenspiegel, dann ist ein Radfahrer gut zu sehen. Der LKW von Robert, der hatte im vorderen rechten Bereich 2 Spiegel. Zwischen 12 und 2 Sekunden vor dem Aufprall wäre Titus darin zu sehen gewesen. Das sagt dieser Experte ganz deutlich. Nur 1 bis 2 Sekunden vor dem Abbiegen, also wirklich ganz, ganz unmittelbar davor, ist der Radfahrer nicht zu sehen wegen des toten Winkels. Aber eben noch 2 Sekunden vor dem Unfall, so sein Ergebnis, hätte Robert Titus sehen können.
Und vor allem sehen müssen.
Und vor allem sehen müssen, genau. Nach dem Verkehrssachverständigen kommt noch ein Zeuge. Der war kein Augenzeuge des Unfalls, sondern das ist ein Freund der Familie von Titus. Und jetzt wird es ein bisschen, ja, wie formuliere ich es, irgendwie so ein bisschen sonderbar. Also dieser Freund, der ist selbst erst 21 Jahre alt. Er kennt die Familie, weil der Vater von Titus Pastor ist und er, also dieser Zeuge, als Jugendgruppenleiter arbeitet. Ich habe das so verstanden, dass er Jugendgruppen eben in dieser Kirchengemeinde des Vaters betreut. An der Stelle wird übrigens auch bekannt, dass Titus 2 Geschwister hat. Und dieser Zeuge sagt dann, dass es allen in der Familie ein Anliegen sei, den Angeklagten zu unterstützen.
Den Angeklagten zu unterstützen? Den Mann, der ihren Sohn, ihren Bruder und ihren Freund totgefahren hat? Wo du gerade Kirchengemeinde erwähnt hast. Hat das religiöse Gründe, die dann dahinter stecken?
Ja, das erklärt sich mit dem religiösen Glauben der Familie. Dieser Freund sagt, es gebe da niemanden, der sich Rache wünscht. Zitat, die Familie hat kein Strafverfolgungsinteresse, sie möchte einfach nur vergeben. Der Vater von Titus habe ihm gesagt, Gott hat es zugelassen, wir wollen keine Strafe.
Damit, Elke, ist die Beweisaufnahme dann auch abgeschlossen. Und das Nächste, was du hörst, das sind die Plädoyers. Für den Staatsanwalt ist klar, dass Robert Titus fahrlässig getötet hat. Wie erklärt er das?
Er sagt, er hätte den Jungen vor dem Abbiegen 10 Sekunden lang sehen können. Zitat, das ist ein langer Zeitraum und man muss einfach aufpassen beim Abbiegen. Außerdem hätte Robert beim Abbiegen nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen, das heißt 4 bis 7 Kilometer die Stunde. Er sei aber mit 11 Stundenkilometern um die Ecke gebogen. Und dann habe es ja sogar auch noch das Schild gegeben, das ihm sowieso verboten hat, auf diesen Parkplatz draufzufahren. Auf so einem Supermarktparkplatz seien immer viele Menschen unterwegs, zu Fuß oder mit dem Rad. Die sollten durch das Schild geschützt werden und all das habe Robert missachtet. Der Staatsanwalt fordert für Robert schließlich eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten auf Bewährung. Außerdem soll er 2.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen und für 2 Monate soll sein Führerschein einkassiert werden.
Nach dem Staatsanwalt plädiert dann der Anwalt von Robert. Das wird dann ein bisschen anders klingen.
Der sagt nur noch mal was zu diesem Verbotsschild an der Einfahrt auf den Parkplatz. Das stehe da, um Kundinnen und Kunden zu schützen. Titus, der sei aber gar kein Kunde gewesen. Deshalb dürfe man Robert in dem Zusammenhang nicht vorhalten, dass er das Schild missachtet hat. Der Anwalt plädiert auf eine Geldstrafe, maximal eine ganz geringe Bewährungsstrafe. Ja, und dann verkündet der Amtsrichter sein Urteil. Und das fällt exakt so aus, wie der Staatsanwalt es gefordert hatte. Er verurteilt Robert wegen fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von 10 Monaten. Und diese 10 Monate, die setzt er zur Bewährung aus. Außerdem muss er 2.500 Euro zahlen und 2 Monate auf seinen Führerschein verzichten. Der Richter sagt, ich bin davon überzeugt, dass sie sorgfaltswidrig gefahren sind. Robert sei zu schnell abgebogen. Der rote Radweg, der sei für ihn gut zu erkennen gewesen. Er sagt zu Robert, in einer solchen Situation, da müssen sie anhalten und sich zur Not beim Abbiegen sogar einweisen lassen. Aber sie dürfen doch nicht einfach drauf losfahren. Er sagt, der Supermarktbetreiber, der wollte sowieso gar nicht, dass sie den Parkplatz überhaupt benutzen. Und er wollte auch, dass da alle nur 5 Stundenkilometer fahren. Sie waren in der Situation einfach zu schnell.
Elke, du erlebst mich tatsächlich ein bisschen ratlos. Also das kommt mir auf der einen Seite nach einer wirklich geringen Strafe vor. Ich meine, 15-jähriges Kind hat sein Leben verloren. Aber andererseits hat Robert das natürlich gar nicht gewollt. Und ich ertappe mich da manchmal bei dem Gedanken, eigentlich muss man die Lkw-Fahrer gar nicht bestrafen. Die sind doch bestraft fürs Leben. Wenn sie damit klarkommen müssen, dass es alleine ihre Schuld ist, dass dieser Mensch nicht mehr lebt. Das ist doch ein Albtraum. Also ich meine, klar geht es nicht, es muss irgendwie eine Strafe sein. Aber zumindest, wenn sich diese Angeklagten zu 100% reuig zeigen und gebeutelt vor Gericht sitzen und selbst gar nicht mit ihrem Leben mehr klarkommen, da muss ich die irgendwie nicht mehr hinter Gittern sehen. Und du sagst doch auch immer, dass das Gericht bei der Bemessung der Strafhöhe auch sehr genau auf so Reueverhalten achtet, oder?
Ja, also ob jemand gesteht und einsichtig ist, das spielt bei der Strafzumessung immer eine große Rolle. Und natürlich auch, welche Folgen die Tat für den Täter selbst hat. In diesem Fall war es ja zum Beispiel so, dass Robert danach ein paar Wochen in einer psychiatrischen Klinik war, weil er mit seiner Schuld auch selbst gar nicht klarkam. Sowas ist im Prozess dann natürlich auch Thema. Und bei Verkehrsunfällen, vor allem bei den tödlichen, muss ich sagen, erlebe ich es eigentlich schon immer so, dass die Fahrer, da gender ich jetzt mal nicht, weil ich mich an keinen einzigen Fall mit einer Fahrerin erinnern kann, dass die natürlich betroffen sind. Es ist ja das Wesen von so einer Fahrlässigkeitstat, dass da was passiert ist, was du selbst auch nicht wolltest. Sonst wäre es ja auch gar keine Fahrlässigkeit mehr, sondern sonst würden wir über eine vorsätzliche Tat sprechen. Aber gleichzeitig ist es jetzt auch nicht so, dass die Fahrer da immer wie so ein Häufchen Elend sitzen würde, wie man es vielleicht erwarten würde. Die Folgen bedauern ist das eine, einen eigenen Fehler einzugestehen, aber oft mal was ganz anderes. Ich hatte zum Beispiel mal einen Prozess, in dem ein Lkw-Fahrer angeklagt war, dem das tatsächlich 2-mal passiert war. Also der hat 2-mal mit einem Lastwagen einen anderen Menschen beim Abbiegen überrollt und totgefahren. Und da fragt man sich ja schon, oh, meine Güte, wie kann sowas denn sogar noch ein 2. Mal passieren?
Voll, dass er überhaupt weitergefahren ist, nachdem er den ersten Menschen totgefahren hat. Ehrlich gesagt, glaube ich, würde ich mich nie wieder in eine Fahrerkabine setzen.
Ja, und ich hätte gedacht, wenn dir sowas schon mal passiert ist, dann fährst du ab dem Moment natürlich so dermaßen super vorsichtig, dass wirklich jedes Risiko voll ausgeschlossen ist. Aber wie gesagt, es ist ihm wieder passiert. Und den habe ich jetzt auch nicht als völlig zerstört erlebt. Im Gegenteil, es war für ihn vollkommen klar, dass er auch jetzt seinen Beruf weiter ausüben und weiterfahren will. Sein Anwalt, der hat dann auch noch lange darum gekämpft, dass ihm der Führerschein bitte nicht zu lange entzogen wird, damit er auch wirklich direkt weiterfahren kann. Und ich hatte auch mal einen Fall, in dem ich dann im Nachhinein schon auch an der Reue und den Selbstvorwürfen eines Fahrers so ein bisschen gezweifelt habe. Da war es erstmal schon so, dass er das Risiko für so einen Unfall selbst sogar noch dadurch erhöht hatte, dass er das Sichtfeld in seinem LKW durch irgendwelche Wimpel und Aufkleber sogar auch noch verkleinert hatte.
Ja, das sieht man tatsächlich sehr oft bei Fernfahrenden. Die haben ja hinter den Windschutzscheiben gerne mal so Autokennzeichen stehen. Auf denen steht dann sowas Klangvolles wie Rainer kommt nach Hause oder Gabi on the road again oder so. Und das allein macht ja das Sichtfenster schon kleiner. Und was ich finde, was man wirklich dramatisch oft sieht, das sind Lkw-Fahrende, die ihre Vorhänge nicht richtig aufziehen. Die haben dann über ihren Fahrersitzen so Schlafkabinen und dafür gibt es Vorhänge. Die machen sie nachts natürlich zu. Und ganz oft sieht man die auf der Autobahn fahren und auch in der Stadt, wo die nur so halb offen sind. Also ich fahre ein Auto, was häufig von Lkw überholt wird. Also ich kann das so ein bisschen beurteilen. Die sind ganz, ganz oft nicht ganz zurückgezogen. Das ist dramatisch. Aber sag mal, Robert hat ja eine Bewährungsstrafe bekommen. Und ist das dann die übliche Strafe oder sowas wie üblich bei diesen Rechtsabbiegeunfällen?
Ja, also so eine Bewährungsstrafe ist schon relativ üblich, kann man sagen. Bei fahrlässiger Tötung, darum geht's ja, ist der Strafrahmen zwischen Geldstrafe und maximal 5 Jahren Haft. Bewährung heißt dann ja, dass man eine Haftstrafe bekommt. Also das ist jetzt schon eine Steigerung gegenüber der Geldstrafe. Aber halt trotzdem nicht in den Knast muss, weil man zum Beispiel geordnete Lebensverhältnisse hat. Und ob diese Strafe, die dem dann zugrunde liegt, ob das jetzt eher 6 Monate sind oder 10 oder 2 Jahre, das hängt dann von Faktoren ab, die wir schon angesprochen haben. Also das Maß der Schuld, die Tatfolgen und all sowas.
Ja, genau. Und wie gesagt, wenn die da wirklich selbst völlig zerstört vor Gericht sitzen, ist ja schon die Frage, was die Fahrer im Gefängnis noch sollen. Also du hast ja schon mal erklärt, dass es bei einer Strafe im gewissen Sinne auch um Abschreckung geht. Aber letztlich glaube ich, dass man bei diesem Thema Rechtsabbieger doch eher auf Aufklärung und nicht auf Abschreckung setzen sollte.
Also ich glaube, Aufklärung ist da wirklich nochmal ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube nämlich, diese Diskussion um Technik und bessere Radwege und so, die ist schon zwingend und da muss sich auch eindeutig sehr viel mehr tun. Aber ich denke schon auch, dass technische Verbesserungen nur ein Aspekt in dem ganzen Komplex sind. Das ist für mich nämlich auch eine, ja, ich nenne es durchaus mal eine kulturelle Frage. Wir leben ja nun eindeutig, finde ich, in einer AutofahrerInnen-Gesellschaft. Also für viele Autofahrer und Fahrerinnen ist es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass sie mit ihrem Auto Vorrang vor allen anderen Verkehrsteilnehmenden haben. Wenn sie kommen, dann haben alle anderen stehen zu bleiben. Ich kann es echt nicht sagen, wie oft ich zum Beispiel schon in unserer Straße nur wirklich super knapp einem Zusammenstoß entgangen bin, weil die Straße ziemlich schmal ist und auch immer noch komplett zugeparkt. Und die meisten Autofahrer, die mir dann entgegenkommen, wenn ich mit meinem Rad komme, die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass sie vielleicht mal kurz stehen bleiben könnten, um mich vorbeizulassen. Es bin immer ich diejenige, die stehen bleiben muss, weil es ja auch meine Beine sind, die sonst zerquetscht werden würden. Und da könnte ich dir jetzt 1000 weitere Situationen erzählen, Anna, in denen es für die Autofahrerinnen immer klar war, ich sitze im Auto, also haben sich alle anderen nach mir zu richten. Und das ist in meiner Wahrnehmung schon so eine grundsätzliche Mentalität.
Eine grundsätzliche Mentalität und aber auch schon eine politische Frage, finde ich. Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, sowas wie eine Nachrüstpflicht für Abbiegeassistenten für diese ganzen alten Lkw wäre zum Beispiel mal eine Entscheidung. Oder ich habe gerade noch gelesen, in Helsinki gibt es keine Verkehrstoten mehr, seitdem flächendeckend Tempo 30 eingeführt wurde. Das wäre auch mal eine Entscheidung, vermutlich jetzt nicht durchweg populär, aber wirksam vermutlich schon.
Also es gäbe bestimmt noch so ein paar Stellschrauben und wenn ich da irgendwas zu entscheiden hätte, ich würde auch an jeder Einzelnen wirklich sehr kräftig drehen. Mit Blick auf die Lkw-Fahrer kommt aus meiner Sicht aber auch noch was dazu, was ich in der Debatte jetzt bisher eigentlich noch gar nicht so gehört habe. Diese FernfahrerInnen, die stammen ja nicht alle aus der zum Beispiel Fahrradstadt Kopenhagen oder aus Amsterdam. Also damit meine ich jetzt diese Städte, in denen RadfahrerInnen politisch wirklich als gleichwertige Verkehrsteilnehmende eingestuft werden, was da auch im Stadtbild sichtbar und jederzeit präsent ist. Die dürfen da dann nicht nur am Rande der Fahrbahn auf so schmalen Streifen neben den Autos herrollen, sondern die bekommen explizit eigenen Platz eingeräumt. Breite, von der Straße abgetrennte Radwege, Ampel, die ihnen ermöglichen, vor den Rechtsabbiegern über die Kreuzung zu kommen, all sowas. Nee, also realistischerweise kommen die allermeisten Lkw-Fahrer aus Ländern und Gegenden, die eben nicht so eine Radfahrkultur haben, die also vielleicht auch nie ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, dass die Radfahrerinnen und Radfahrer gleichwertige Verkehrsteilnehmende sind. Und dass eben nicht nur die Radfahrer auf die Lkw achten müssen, sondern die eben auch auf die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ja, vielleicht kommen die gar nicht auf die Idee, beim Rechtsabbiegen nach hinten zu schauen und sicherzustellen, dass da wirklich kein Fahrrad oder kein Fußgänger ist. Die biegen einfach ab.
Einfach das Recht des Stärkeren dann.
Eben. Also selbst Blinken, muss man sagen, ist inzwischen ja völlig aus der Mode gekommen. Die wenigsten Autofahrerinnen und Autofahrer, die kommen ja heute überhaupt noch auf die Idee, den anderen Verkehrsteilnehmern mal mitzuteilen an der Kreuzung, was sie gerade vorhaben. Und diese Haltung, die macht meiner Überzeugung nach einen großen Teil des Problems aus.
Mein Fazit, Elke, ist fast ein bisschen ernüchternd. Es gibt einfach Fälle, da kann sich ein Urteil kaum nach Gerechtigkeit anfühlen, eben weil in diesen Fällen so wahnsinnig viel Tragik steckt. Und umso wichtiger wäre es doch deshalb, nach Lösungen zu suchen, die sich außerhalb des Gerichtssaals finden. Und das kann dann einfach nicht immer nur heißen, nehmt mehr Rücksicht. Das muss auch mal heißen, schwächere Verkehrsteilnehmende gilt es grundsätzlich zu schützen. Und an manchen Orten in Hamburg ist ja auch durchaus schon was passiert. Es gibt inzwischen ein paar richtig gute, breite und extra abgetrennte Radwege. Es gibt, sehr selten, aber es gibt Ampelschaltungen, die die Geschwindigkeit von Radfahrenden berücksichtigen. Aber es gibt auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und wenn man sich mal auf der Seite des ADFC umguckt, dann gibt es schon noch Ideen, was sich auch machen ließe. Also Tempolimits, habe ich ja schon gesagt, deutlich mehr Kontrollen der Lkw-Fahrenden, die nämlich zum Beispiel nur in Schrittgeschwindigkeit abbiegen dürfen. Da könnte man durchaus häufiger mal kontrollieren. Mehr Platz für Radfahrende an den Ampeln. Und neulich, habe ich gehört, war mal im Gespräch, dass Lkw überhaupt nur noch dann durch die Stadt fahren dürfen sollen, wenn sie zu zweit sind, sodass also immer einer aus dem Fenster gucken kann. Also nicht jede dieser Ideen wird sich umsetzen lassen, aber ein paar vermutlich schon. Und weißt du, Elke, gerade als meine Kinder noch klein waren, da habe ich mich eigentlich immer um kurz nach 8 Uhr dabei ertappt, wie ich auf die Uhr geguckt habe und dann gedacht habe, ein Glück, die Schule hat nicht angerufen, dann sind sie sicher angekommen.
Ja, da kann ich nur sagen, das ging mir bei meinem Sohn tatsächlich genauso.
Elke, Themawechsel. Was machen wir denn in unserer nächsten Folge?
In der nächsten Folge erzählen wir die Geschichte eines jungen Mannes, der im Drogenrausch eine Frau so misshandelt hat, dass sie seitdem im Koma liegt. Und wir fragen uns, Drogenrausch, Schuldunfähigkeit, bleibt so jemand wirklich unbestraft?
Und ich verrate euch jetzt schon, dass ich mal wieder mit im Gericht war und ein bisschen was erzählen kann. Ich fand es nämlich wieder einmal super spannend. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.